Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live heute am Montag. Wir haben die ganzen wichtigen Infos des heutigen Tages für Sie.
Heute ist Montag, der 23. September. Freut mich, dass Sie da sind. Schönen Abend. Wir blicken gleich wieder bei wichtigen Themen auf beide Seiten und haben da natürlich auch noch viel für Sie vorbereitet hier im Themenüberblick.
Protest wegen Bildung. Das AMS fordert tausende Euro an Weiterbildungsgeld zurück. In Wien wird heute dagegen demonstriert. Aber ist das gerechtfertigt oder nicht?
Wir analysieren dazu eben beide Seiten mit Colette Schmidt vom Standard und mit Daniel Schimmel aus unserer Plus24-Redaktion.
Fäuste statt Fußball. Am Wiener Derby gehen Fußballfans brutal aufeinander los. Wie radikal ist die Szene?
Das fragen wir gleich nach bei Moritz Ablinger vom Fußballmagazin Ballesterer im großen Interview des Tages bei uns.
Geldregen und Glücksrausch. In der Steiermark knackt ein einziger Spieler oder eine Spielerin den Lotto-7-fach-Jackpot.
In unserer Rubrik Der Tag verraten wir Ihnen gleich, was der Wert war. Eines gleich vorweg, der Betrag ist unglaublicherweise achtstellig.
Die Babykarenz einfach mit einer Bildungskarenz verlängern. Da gibt's online einige Anbieter, die explizit mit dem Angebot werben. Und entsprechend gibt's auch gar nicht so wenige Mütter, die genau das gemacht haben.
Bei manchen hat das auch ganz problemlos funktioniert. Bei anderen fordert jetzt aber das AMS, das Arbeitsmarktservice, plötzlich das Weiterbildungsgeld zurück. Heute demonstrieren Betroffene in Wien dagegen.
Schauen wir kurz auf die Hintergründe und dann beleuchten wir hier wie gewohnt beide Seiten.
Mit Baby im Arm und Kinderwagen ziehen heute einige junge Mütter vor die AMS-Landesgeschäftsstelle Niederösterreich. Sie beklagen, das AMS habe ihre Kurse in der Bildungskarenz zuerst genehmigt, dann aber im Nachhinein die Genehmigung zurückgezogen. Jetzt müssen Betroffene tausende Euro zurückzahlen.
Ich habe Kurs Kinesiologie und Mentaltraining gemacht. Mich betrifft es ja, ich muss 12.600 Euro zurückzahlen. Ja. Das ist, wie wenn man ein ganzes Jahr arbeitet und im Nachhinein verlangen sie das Geld zurück, was man gekriegt hat.
Die Begründung des AMS. Die Kurse hätten eine einzige Bedingung nicht erfüllt. Ein gewisser Anteil der aufgewandten Zeit müsse nämlich in einem Online-Seminar-Setting ablaufen. Laut Betroffenen wurde das aber nicht im Vorhinein kommuniziert. Ist es also gerechtfertigt, dass sie nun die Rückzahlung aus eigener Tasche zahlen müssen? Oder sollte das AMS dafür gerade stehen?
Also ein streitbares Thema. Wir blicken auf beide Seiten. Frau Schmidt, was spricht denn jetzt dafür, dass die Betroffenen recht haben? Die Kurse, die waren ja schlussendlich genehmigt.
Also das finde ich auch. Ich finde, dass man sich da als Einzelperson, in dem Fall sehr viele Mütter, junge Mütter, darauf verlassen muss, dass wenn das genehmigt wird, das passt. Die können, man tut ja auch sonst bei Stellen oder bei Behörden nicht selber noch einmal nachprüfen, ob es dann eh wirklich passt, wenn jemand was genehmigt hat. Und das ist beim AMS auch eine Stelle, der die Leute ja zu Recht wahrscheinlich vertrauen, dass das dann seine Richtigkeit hat.
Also das ist die eine Seite. Natürlich waren die Kurse eben offiziell vorab genehmigt, aber die andere Seite sagt doch, naja, aber Bildungskarenz, das ist ja schon am Ende öffentliches Geld, nicht? Also da gibt es schon auch Argumente, warum man da auch ein bisschen besser vielleicht als Betroffene drauf schauen hätte können, was da die Leistung ist.
Das AMS hat das deswegen genehmigt, weil auf den Angeboten dieser Kursseite stand, dass es diese 25% Seminareinheiten gibt, diese Online-Kurseinheiten. Die haben dann so nicht stattgefunden und auf das ist das, was sich das AMS bezogen hat bei der Genehmigung und sagt jetzt, sie müssen das so allein aus rechtlichen Gründen zurückfordern. Da geht es um öffentliches Geld. Diese Kurse haben bestimmte Bedingungen nicht erfüllt und deswegen fordern Sie das jetzt zurück und sagen, Sie nehmen die das in Anspruch nehmen, in die Pflicht, weil Sie sagen, mit denen haben Sie einen Vertrag geschlossen, die haben das unterschrieben und deswegen müssen Sie dafür gerade stehen.
Frau Schmidt, wir haben es gehört, da geht es um teilweise bis zu 20.000 Euro, die da zurückverlangt werden. Sie haben es gesagt, das sind junge Mütter, die das betrifft. Jetzt mal das Recht auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Gerechtigkeit. Müsste nicht das AMS als öffentliche Stelle, was spricht dafür, dass das nicht da einlenken muss und sagt, okay, das war ein Fehler, aber wir zahlen das?
Nee, ich denke mir, prinzipiell ist die Herangehensweise, dass man öffentliches Geld nicht einfach so ohne Vorsicht verscherbelt oder vergibt, richtig. Und wahrscheinlich muss man es auch zurückfordern, aber von wem? Also doch sicher nicht von den Frauen, die diese Kurse gemacht haben, im guten Glauben. Die Kurse an sich sind ja teilweise recht bemerkenswert, also Energetika und ähnliches. Ich würde da prinzipiell einmal drauf schauen, was erlaubt man alles, was geht alles, was ist alles überhaupt eine valide Ausbildung, dass man das als Bildungskarenz überhaupt nennen kann. Aber jetzt im Nachhinein zu sagen, na, die müssen das jetzt wieder zurückzahlen, das finde ich wirklich trotzdem ungerecht.
Also da quasi der Ansatz zurückzahlen, ja, aber eben nicht die nicht Mütter, die sich darauf verlassen haben, nämlich einerseits auf das AMS und andererseits auch auf die Kursanbieter. Was spricht denn da irgendwie dafür, dass man eben Geld eben schon zurückfordert, aber vielleicht auch generell sich überlegen muss, wie man dieses Kurssystem reformiert?
Die Kollegin hat schon angesprochen, das sind total merkwürdige Kurse dabei, also von Bachblütenberatung für Hunde über eine Diplomausbildung, Fachberatung, Räuchern, ist alles Mögliche dabei. Also die 25...
Fachberatung, Räuchern,
Diplomkurs. Es krankt offensichtlich nicht nur in diesem 25% Online-Seminaranteil. Das gehört viel grundlegender reformiert. Das darf nicht zu irgendwie einer Beschäftigungstherapie werden und auch nicht irgendwie einer Verlängerung der Elternkarenz, wie der Rechnungshof schon bemängelt hat. Also es muss eine viel breitere Reformierung geben, als jetzt von 70 Leuten das Geld zurückzufordern, die einen falschen Kurs
gemacht haben. Also du hast das angesprochen. Es gibt ja tatsächlich Kritik eben auch vom Rechnungshof. Das ist nicht irgendeine Stelle. Das ist mit Sicherheit Kritik, die man aufnehmen muss. Was gibt es denn da für Ideen? Weil dass die Bildungskarenz reformiert gehört, das ist ja tatsächlich auch schon ein politisches Anliegen mittlerweile.
Ja, also die Bedingungen, unter denen man eine Bildungskarenz in Anspruch nehmen kann, schärfer zu machen, das wünscht sich unter anderem die ÖVP. Martin Kocher hat bereits angestoßen, eine Reform dieses Gesetzes. Das ist schon in der Regierungsverhandlung damals mit den Grünen gescheitert, weil sie sich nicht einig geworden sind, und wenig überraschend können wir in der Legislaturperiode auch nichts mehr erwarten. Also die Regierung wird das nicht mehr fertig bringen, dann müssen wir nach der Wahl warten.
Also ja. Einen Aspekt hätte ich da noch gerne zu, ich glaube, niemand wird sagen, in Österreich gibt es zu viel Bildung. Im Gegenteil, wir haben manchmal einen Mangel. Also ich würde es falsch finden, wenn man politisch jetzt als Reaktion die Bildungskarenz abschafft. Ich würde schauen, dass man, wie gesagt, eine valide Bildung da fördert und nicht irgendwelche Kasperlkurse. Entschuldigung, aber
sehen Sie da auch ein Stück weit einen Image-Schaden des AMS eigentlich in der Sache, wenn man jetzt eben mit solchen Schlagzeilen in Verbindung kommt?
Das kommt darauf an, wie das AMS sich jetzt verhält. Wenn es das jetzt auch noch den 70 Frauen quasi überlasst, den Schaden, dann wäre es wirklich ein Image-Schaden. Man kann sich da vielleicht auch ein bisschen eleganter aus der Affäre ziehen.
Also jetzt die Lehren daraus ziehen, vielleicht genau, da einlenken und reformieren. Ich glaube, darauf können sich wahrscheinlich sogar beide Seiten einigen. Und wir blicken jetzt nach Deutschland und zur dortigen Autobranche. Früher war sie eines der Aushängeschilder der deutschen Wirtschaft. Aber diese Zeiten, die sind lange vorbei.
Ja, ganz genau. Bekannte Marken wie Volkswagen, Mercedes, aber auch BMW kämpfen mit einbrechenden Absatzzahlen. Sie verkaufen ganz einfach viel weniger Autos als früher. Und da wackeln dann natürlich auch Arbeitsplätze.
Ein Grund dafür ist die mangelnde Nachfrage bei E-Autos. Anders als in Österreich gibt es in Deutschland ja seit einiger Zeit keine Förderung mehr für Elektroautos. Darüber, aber auch ganz allgemein über die Wege aus der Krise, wird heute in Deutschland bei einem Autogipfel beraten.
Die Krise in Deutschlands Autoindustrie spitzt sich zu. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen stellt zuletzt weitere Fördermaßnahmen in Aussicht. Die SPD von Kanzler Olaf Scholz hat bereits konkretere Vorschläge. Sie will den Umstieg vom Verbrenner auf das E-Auto für Einzelpersonen mit einer 6.000 Euro Abwrackprämie belohnen. Der deutsche Autohersteller Volkswagen macht sich hingegen für eine Neuauflage der Elektroautoprämie stark. Konkret schlägt VW eine Förderung von 4.000 Euro beim Kauf eines Elektroautos vor, wenn der Hersteller zusätzlich einen Preisnachlass von 2.000 Euro gewährt. Doch sollte der Staat überhaupt in die Autobranche finanziell eingreifen? Oder hat sich die deutsche Automobilbranche die Suppe selbst eingebrockt und sollte diese jetzt auch selbst auslöffeln?
Also blicken wir auf diese Krise, blicken wir auf beide Seiten. Daniel Schimmel aus unserer Puls24-Redaktion ist heute da. Daniel, was spricht denn jetzt dafür, dass der deutsche Staat da eben mit Steuergeld eingreift?
Also ja, die Zeiten, dass das große Aushängeschild ist, sind vorbei, aber es geht immer noch um über 800.000 Jobs, 850.000. Das sind Beschäftigte, die wenig dafür können, sollte da was verschlafen worden sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei der SPD nachfragt, die schlagen eine neue Abwrackprämie vor, also man tauscht seinen alten Verbrenner ein und bekommt dafür ein neues Elektroauto gefördert. Und neben der Idee, da den deutschen Automarkt zu stimulieren, gibt es auch einen Klimaaspekt, alte Verbrenner von der Straße weg und neue Elektroautos hinzubekommen.
Also da ein Klimaaspekt, aber andererseits eben jetzt diesen großen Autounternehmen Steuergeld zu geben, da spricht auch einiges dagegen, sagt die andere Seite.
Es ist ja, ich meine, ich will jetzt nicht der deutschen Politik und Wirtschaft Tipps geben, aber ich glaube, es ist das Ganze etwas komplexer, wenn man jetzt schaut, was der Effekt ist, wenn man wieder eine Art Prämie einführt oder Abwrackprämie und dann wieder diese, auch es gibt ja Grenzwerte, die eingeführt wurden in Deutschland und die müssen ja vor allem eingehalten werden, auch von den Autoherstellern. Also man muss so und so viel Prozentsätze an Nichtverbrennern und Elektroautos verkaufen. Die Frage ist für mich schon auch, aber da bin ich vielleicht naiv, was ist denn, wenn man allgemein weniger Autos produziert und verkauft? Und ich weiß, die Jobs sind wichtig, aber ist das wirklich die Zukunft, dass sich jede Person immer noch mit Tonnen von Metall um sich herum fortbewegt, oder sollte man nicht lieber überhaupt einmal ein bisschen ein Umdenken einleiten? Es wird jetzt aber in dieser Krise akut wahrscheinlich nicht passieren, und wie ich gehört habe, hat jetzt eh gegen Abend schon die Regierung in Deutschland vermeldet, dass sie dann noch einmal helfen wird. Aber wenn man großen Konzernen wie VW unter die Arme greift, und ein Teil davon dürfte auch Missmanagement gewesen sein, dann muss man auch, finde ich, irgendwelche klaren Regeln aufstellen oder andere Einflussmöglichkeiten später haben auf dieses Geld. Und
Konsequenzen ziehen aus diesem Missmanagement.
Ja, das denn da tatsächlich, genau, weil das ist ja nicht bei allen ganz gleich gerade. Also bei Mercedes schaut es ein bisschen anders aus und bei BMW. Also, ja.
Bei VW dürfte halt irgendwie dieser Einstieg in die Elektromobilität verpasst worden sein. Sie sagen, es soll sich nicht alle sozusagen mit tonnenschweren Autos umgeben. Wer das natürlich ganz anders sieht, ist Karl Nehammer, der gesagt, Österreich ist das Autoland ganz einfach. Daniel, was bedeutet denn jetzt da diese Krise auf der einen Seite für die österreichische Automobilzulieferwirtschaft? Wie wichtig wäre das da, dass man den Deutschen unter die Arme greift?
Ich glaube, das älteste Sprichwort Österreichs ist, wenn die deutsche Industrie einen Schnupfen hat, haben wir eine Grippe. Und das stimmt wahrscheinlich auch da wieder bis zu einem gewissen Teil. Und wenn solche äußeren Einflüsse auf die Industrie wirken und man hat sozusagen die Möglichkeit, das durch temporäre Hilfen und Unterstützungen auszugleichen, dann gibt es immer wieder Stimmen, die das für eine durchaus sinnvolle Option halten, um durchzutauchen durch solche schwierigen Zeiten. Allerdings nur, wenn Besserung in Sicht ist. Und das geht nur, wenn der deutsche Automarkt sich nachhaltig transformiert.
Also eine nachhaltige Transformation. Aber Frau Schmidt, Sie haben es gerade angesprochen, nämlich eine radikalere Transformation eigentlich, die da die andere Seite auch sieht, nämlich dass man sich generell weg vom Auto bewegt, und in was könnte man dann da zukunftsweisend eher denken?
Naja, mehr in den öffentlichen Verkehr investieren. Da wird jetzt VW keine große Freude haben, es sei denn, sie bauen mehr Busse oder keine Ahnung. Aber ich möchte auch sagen, es stimmt ja nicht ganz, dass VW diese Transformation verpasst hat, sondern sie haben ja manche Werke auch wirklich umgestellt. Aber jetzt kaufen die Leute keine E-Autos mehr. Also da sehe ich schon das Problem total, und dass die jetzt sagen, na, wir brauchen wieder diese Prämie. Aber ich glaube tatsächlich, also auch Fabriken oder halt die Autokonzerne, dass die ein bisschen umdenken anfangen und vielleicht auch mehr für den öffentlichen Verkehr produzieren. Vielleicht wäre das doch à la longue die gescheitere Idee.
Womit man auch Arbeitsplätze dann trotzdem auch wieder.
Genau, dann hat man die Arbeitsplätze erhalten und hat vielleicht Verkehrslösungen für mehr Menschen als für Autofahrer. Für die Zukunft.
Nachdem die Industrie aber auch in einem direkten Konflikt mit China steht, die ihre Elektromobilität massiv mit Staatsgeldern subventionieren, ist das auch ein bisschen ein Playfield-Level. Also man versucht da wieder auf Augenhöhe mit der internationalen Konkurrenz zu kommen.
Sonst werden nämlich einfach diese Autos billiger gekauft.
Genau.
Ja.
Schwierige Situation auf jeden Fall, aber für die deutsche Wirtschaft natürlich ganz entscheidend, wie es da weitergeht. Aber Sie haben schon gesagt, sozusagen die Verhandlungen sind da eben ein Stück weit noch immer im Laufen, da wird man weiterschauen. Schauen wir jetzt zu unserem nächsten Thema und schauen wir in den Nahen Osten. Israel führt dort Krieg gleich an mehreren Fronten. Im Westjordanland, im Gazastreifen, gegen die palästinensische Terrormiliz Hamas, und im Jemen gegen die Houthi-Rebellen und im Libanon gegen die Hisbollah.
Und genau dort, im Libanon, eskaliert die Lage seit letzter Woche immer rasanter. Von einem lokalen Flächenbrand in der Region sprechen viele Expertinnen sowieso schon länger. Aber könnte jetzt wirklich auch eine weltweite Krise drohen, oder hat daran trotz aller Eskalation eigentlich niemand wirklich Interesse?
Wir beleuchten natürlich auch da beide Seiten. Davor blicken wir aber auf die aktuellen Geschehnisse.
Seit dem mutmaßlich von Israel koordinierten Großangriff auf die libanesische Hisbollah-Miliz vergangene Woche eskaliert der Konflikt im Nahen Osten immer weiter. Bei Explosionen von Pagern und Walkie-Talkies der Hisbollah werden 39 Menschen getötet und 3000 weitere werden verletzt. Über die vergangenen Tage spitzt sich der Konflikt dann noch einmal dramatisch zu, mit israelischen Luftangriffen auf mehr als 400 Ziele, vor allem im Süden Libanons. Die Hisbollah antwortet wiederum mit schweren Raketen- und Drohnenangriffen. Nach Angaben der libanesischen Regierung sterben bei jüngsten Luftangriffen Israels rund 180 Menschen. Mehr als 700 weitere werden verletzt. Das Militär kündigt weitere Angriffe auch auf den Osten des Landes an. Sind die jüngsten Entwicklungen jetzt das Ergebnis des lang befürchteten Flächenbrandes im Nahen Osten oder handelt es sich doch nur um eine regionale Eskalation?
Also einen regionalen Flächenbrand, den sehen wir tatsächlich schon länger, also weit über jetzt nur unter Anführungsstrichen den Gazastreifen hinaus. Frau Schmidt, die ganz, ganz große, wirklich wenn man jetzt weltweit denkt, Eskalation, die würden viele wahrscheinlich erst sehen, wenn die USA an der Seite von Israel beziehungsweise der Iran an der Seite von eben Hisbollah, Hamas und so weiter dann einschreitet, oder? Warum hält das diese Seite nicht für wahrscheinlich?
Also sie schreiten ja schon ein, indem sie jeweils die andere Seite mit Waffen unterstützen oder überhaupt unterstützen. Ich finde es auch vorsichtig, wenn man von einer Eskalation in den letzten Tagen spricht, muss man sich schon vor Augen halten, dass seit fast einem Jahr eigentlich Libanon und Israel sich gegenseitig beschießen. Und jetzt wird jetzt dann von einem Angriff Israels gesprochen, aber das stimmt ja so nicht ganz. Ja. Sie sind jetzt natürlich gerade massiv in den letzten Tagen, aber ich weiß, dass, also wenn man sich jetzt beide Seiten anschaut, dann denke ich mir, es gibt da noch eine dritte Seite, nämlich Bevölkerung auf beiden Seiten, die gern Frieden hätte. Ich frage mich aber, wie man den wirklich herstellen kann, weil wenn jetzt Israel sein Bombardement und diese neue Offensive einstellt, glaubt irgendjemand wirklich, dass dann die Hisbollah und die Hamas, also ihre Verbündeten, einem Friedensvertrag zustimmen, die Geiseln freilassen oder irgendetwas à la long oder auch nur mittelfristig besser wird. Also da sehe ich wirklich eigentlich keine Hoffnung. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt die ganze Zeit betont, das stimmt ja jetzt auch, die Angriffe auf den Libanon sind zurzeit sehr massiv, aber sie haben auch hier die Bevölkerung vorher gewarnt, damit sie, was nicht so einfach ist, diese Regionen räumt. Das hätten wir uns gewünscht am 7. Oktober, dass man Israels Bevölkerung gewarnt hätte.
Also es ist eine schwierige Situation zu sagen, natürlich mit mehreren Seiten,
nicht ja, mit zwei Seiten. Ich finde das nicht so leicht hier,
bei dem Fall auf jeden Fall schwierig, aber Daniel, wie gesagt, es hat jetzt eben eine neue Angriffswelle auch gegeben, Israels gegen den Libanon. Inwieweit ist dann das denn jetzt eine neue Eskalationsstufe? Wie schaut eben dann diese Seite aus?
Ja, also die Gefahr von einem Flächenbrand, die gibt es seit dem 7. Oktober letzten Jahres. Und Israel hat sich ja nicht heute gedacht, heute ist Montag, heute greifen wir den Libanon an, sondern diese Provokationen und die Angriffe auf Nordisrael und besonders den Golan gibt es auch schon länger. Jetzt ist der Jahrestag vom 7. Oktober wieder sehr nah, also man versucht da bestimmt auch, bevor es soweit ist, noch ein Zeichen zu setzen und den Libanon, die Hisbollah wieder abzuschrecken. Und jetzt ist natürlich dann immer die Frage, wie der Iran reagiert, ob er sich zu einer Reaktion gegen Israel hinreißen lässt. Und wie das weitere Vorgehen dann ist, sollte der Iran sich genötigt sehen zu reagieren und sollten die USA dann natürlich eingreifen müssen, dann wächst die Gefahr eines großen regionalen Kriegs wieder mal weiter.
Ja. Wie der Iran reagiert, ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil tatsächlich seit dem Tod von Ismail Haniyeh, dem Ausland, den Hamas-Auslandschef, der ja in Teheran, in der iranischen Hauptstadt, getötet wurde, droht der Iran ja mit einem Vergeltungsschlag. Und das wäre nicht der erste, sondern schon der zweite direkte Schlag auf Israel. Und beim ersten, weil Sie vorher auch von Ankündigungen gesprochen haben, die Israel auch immer wieder der Zivilbevölkerung gibt, wo sie zuschlagen werden. Damals hat ja tatsächlich, war auch vorher bekannt, dass dieser Angriff stattfinden wird. Also das spricht ja eigentlich auf einer diplomatisch-politischen Ebene schon auch dagegen, dass da wirklich großes Interesse daran besteht, das massiv zu eskalieren, oder?
Ja, das war tatsächlich so, dass das vorher bekannt gegeben wurde und deswegen konnte man es ja auch so gut abwehren. Stundenlang, wenn man sich erinnert an diese Bomben oder die Raketenabschüsse. Ich glaube auch, dass in Wirklichkeit auch der Iran kein Interesse haben kann, dass da jetzt irgendwie der Dritte Weltkrieg vielleicht angezettelt wird. Ja? Es ist trotzdem schwierig, das ohne Diplomatie von außen, glaube ich, jemals zu lösen. Und da müssen sich vielleicht tatsächlich andere Länder stärker einmischen. Weil es ist auf der Seite der Hamas und der Hisbollah und auch auf der Seite, ja natürlich, auch auf der Seite Netanyahus sind lauter Player, die eigentlich kein Interesse haben, diesen Krieg jetzt zu beenden. Das muss man ja auch ganz offen sagen. Auch für Netanyahu ist ja das politisch. Was ist denn, wenn der Krieg aus ist, dann ist er weg. Also ich glaube, da müsste jetzt wirklich von Blinken oder wem immer in den USA ganz ein massiver Druck gemacht werden.
Um eben auch die Opferzahlen zu begrenzen, weil wir kennen die Opferzahlen allein im Gazastreifen, schon über 40.000 Tote, an die 100.000 Verletzte. Und das ist nur der Gazastreifen. Und wir sehen ja jetzt gerade auch im Libanon heute über 180 Menschen allein an einem einzigen Tag gestorben.
Aber nach Deeskalation, es gibt Aufrufe, es gibt auch Aufrufe eben aus den USA, nicht zuletzt im Wahlkampf. Es gibt Aufrufe von der UNO, vom UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk, dem Österreicher. Aber nach einer Deeskalation sieht es derzeit überhaupt nicht aus, oder Daniel?
Beide Seiten haben klare Bedingungen genannt, unter denen ein Frieden oder zumindest ein Waffenstillstand für sie möglich ist. Für Israel bedeutet das die sofortige Freilassung aller Geiseln aus dem Gazastreifen. Für die Hamas bedeutet das der sofortige Abzug aller Truppen aus dem Gazastreifen. Und das wird nicht ohne, also dass diese Bedingungen sind für beide Seiten so nicht zu erfüllen. Deswegen schaut es auch momentan weiter nicht nach einer Deeskalation in der Region aus. Auf wen man jetzt hoffen muss, sind der Iran, dass dort Kräfte an der Macht sind, die einen Krieg verhindern wollen, und auch auf die USA, dass der Druck, den die auf Israel ausüben können, groß genug ist, um sie von weiteren militärischen Schritten gegen ihre Gegner abzuhalten.
Wir müssen hier jetzt auf jeden Fall mal einen Schlussstrich ziehen. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Das war Colette Schmidt vom Standard. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Daniel Schimmel aus unserer Puls24-Redaktion.
Danke für die Einladung. Dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank. Und schauen wir weiter, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Kommen wir zurück nach Österreich. In Wien-Hütteldorf hat gestern Rapid mit 2:1 gegen die Wiener Austria gewonnen. Der Derby-Sieg ist heute aber sportlich gesehen überhaupt kein Thema mehr, sondern nur noch die Ausschreitungen nach dem Spiel. Gruppen von beiden Vereinen haben auf dem Spielfeld ja wild aufeinander eingeprügelt.
Ja, und nach dem Platzsturm soll eine Person sogar im Koma liegen. Insgesamt gibt es 27 Verletzte, darunter 10 Polizisten und insgesamt 577 Anzeigen. Über mögliche Gründe und Konsequenzen des Derbys der Schande sprechen wir gleich, aber hier noch einmal der aktuelle Status.
So unrühmlich, nämlich mit dieser Massenschlägerei am Spielfeld, endet das 343. Wiener Derby. Anhänger beider Seiten gehen aufeinander los. Ein Rapid-Fan, der anonym bleiben will, erzählt Puls24 seine Sicht der Dinge.
Mit dem Abpfiff kurz davor haben die im Austria-Block angefangen, irgendwie Böller in unseren Familiensektor zu werfen. Und dadurch, dass die Polizei irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten, weiß jetzt nicht genau, wie lange braucht hat zum Eingreifen, ist es halt dann eskaliert.
In der Nähe des Auswärtssektors der Violetten, von wo die ersten Böller fliegen, sitzt Falter-Journalist Florian Klenk mit seinem Sohn.
Da kann was passieren. Da geht es nicht darum, dass sich die jetzt auf die Pfeife hauen, sondern dass Leute, die damit nichts zu tun haben wollen, schwer verletzt sein können.
Wieso das 400 Personen starke Polizeiaufgebot nicht gleich eingeschritten ist, fragen sich jetzt nicht nur die Clubverantwortlichen der beiden Wiener Vereine, sondern auch die Zuseher.
Da waren so Securities mit gelben Jacken, die haben aber ein bisschen überfordert gewirkt, ganz ehrlich. Die waren auch nicht bewaffnet oder so. Und es war einfach keine Polizei da.
Ich glaube, das geht doch schon zum großen Teil auf die Kappe der Polizei, dass das so eskaliert ist.
Die Wiener Polizei will sich nicht den schwarzen Peter zuschieben lassen.
Wir haben alle strafbare Handlungen, die schon passiert sind, innerhalb von kürzester Zeit beenden können. Darüber hinaus konnten wir auch aufgrund unserer Präsenz und unserem professionellen Einschreiten konnten wir auch einige strafbare Handlungen wie ein Raufhandeln nach dem Spiel unter mehr als 100 Beteiligten sogar verhindern.
Dass Fans haufenweise Pyrotechnik ins Stadion schmuggeln konnten, sei nicht Schuld der Polizei, sondern der von Rapid engagierte Ordnerdienst ist für die Eingangskontrollen verantwortlich. Sportminister Werner Kogler sieht bei den Krawallmachern das Hauptproblem. Er fordert heute rigorose Stadionverbote für Unbelehrbare.
Irgendwo hört sich der Spaß auf. Also ja, Stadionverbote konsequent aussprechen.
Rapid kündigt heute erste Sanktionen an. Zusätzlich könnten die Wiener Vereine von der Bundesliga mit Geldstrafen oder sogar einem Punkteabzug bestraft werden.
Und wir wollen darüber jetzt sprechen, hier bei Beide Seiten live im Studio. Darf ich ganz herzlich begrüßen Herr Moritz Ablinger, Chefredakteur vom bekannten Fußballmagazin Palestra. Hallo.
Hallo.
Guten Abend. Herr Ablinger, wenn man gestern die Bilder gesehen hat nach dem Spiel, wie gesagt, da ist wo wild aufeinander los geprügelt worden. Sagen Sie uns, wie kann das möglich sein? Begriffe wie Ultras zum Beispiel, das sind viele ein Begriff, auch die mit Fußball weniger zu tun haben. Aber was sind das für Fangruppen? Wie kann sowas passieren?
Ich würde sagen, das sind im weitesten Sinne Hooligans, die sagen, eben, also für die ist Gewalt Teil des Fußballerlebnisses. Und das ist drückt sich dann halt manchmal auch so aus.
Wenn Sie sagen, das sind im weitesten Sinne Hooligans, in Wahrheit muss man sagen, die schaden ja eigentlich ihrem eigenen Verein. Also inwieweit kann man die überhaupt noch als Fans bezeichnen, wenn es zum Beispiel als Konsequenz Punkteabzug oder Ähnliches gibt?
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite sind das auch Leute, die zu jedem Spiel, ganz egal wo der Verein spielt, dem hinterherreisen. Also ich würde schon sagen, dass die Fans sind. Ob das sportliche Interesse dann immer so groß ist und dass ein Punkteabzug dann vielleicht schulterzuckend hingenommen wird, steht auf einem anderen Blatt.
Wir sehen die Szenen gerade noch einmal eben eingespielt. Da denkt man sich natürlich auch, wie kann denn das überhaupt möglich sein? Wir sehen hier diese bengalischen Feuer, die da fliegen. Es hat in ganz Hütteldorf hat man die lauten Böller gehört, schon den ganzen Tag über. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann das möglich sein, dass man da bewaffnet, sage ich jetzt mal, man sieht ja auch die Stangen, dass man bewaffnet in das Stadion hineinkommt? Wer hat denn da schlussendlich versagt in Ihren Augen?
Naja, also dass man die Böller den ganzen Tag in Hütteldorf hört, das kann man schwer verhindern, weil das sind Leute, die Böller kaufen, wo auch immer sie das machen. Aber das ist schwer zu unterbinden. Ich glaube, die ins Stadion zu bekommen, das ist natürlich da, wo man ansetzen kann. Auch diese Plastikgestänge, mit denen dann aufeinander eingeschlagen wird. Das ist natürlich irgendwie, das ist schwierig zu verhindern, weil die Leute sind relativ geübt darin, die zu verstecken. Sind relativ gut trainiert darin, das auch dann irgendwie zur Anwendung zu bringen. Und Versagen, ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Und dass die Polizei zum Beispiel, ich würde auch sagen, zu spät eingeschritten ist, das ist ein Teil davon. Aber natürlich kann man auch sagen, ja, also man muss auch nicht, nur weil man sich provoziert fühlt, quer über das Feld stürmen.
Sie haben gerade die Polizei kurz angesprochen und wir haben heute auch den Sportminister Werner Kogler von den Grünen dazu befragt und der nimmt da auch ganz konkret Bezug auf die Frage, wer ist denn schuld? Kann man da der Polizei etwas anlasten? Hören wir da rein.
Wenn der Veranstalter das nicht in den Griff kriegt, dann müssen wir ja schon bald Hundertschaften und Tausendschaften von Polizisten dahin schicken. Dann sollen sie es aber auch selber zahlen. Ja? Also irgendwo ist genug, ich sag's ja. Also ich bin jetzt weit entfernt davon, da auf die Polizei zu zeigen, gleichwohl man auch die Ergebnisse abwarten muss.
Rapid war der Veranstalter von diesem Spiel. Das Spiel hat eben in Hütteldorf stattgefunden. Wie viel Schuld trifft denn da jetzt Rapid auch?
Ja, Rapid hat sicher eine Mitschuld. Also Rapid, und das ist ja, glaube ich, auch schon thematisiert worden. Es ist nicht das erste Mal bei einem Wiener Derby in den letzten Jahren passiert, dass Rapid-Fans nach dem Schlusspfiff quer über das Feld gelaufen sind. Also natürlich könnte man da auch sich gewisse Ableitungen erwarten. Man kann zum Beispiel auch den Ordnerdienst kritisieren, der zu spät oder zu lasch eingeschritten ist. Ich würde sagen, den Verein trifft sicher eine gewisse Mitschuld.
Sie haben es gerade angesprochen, es gibt einen Ordnerdienst, also es gibt ja auch Sicherheit vor Ort, jetzt abgesehen von der Polizei, und Sie sagen auch, ja, dass da die Leute sehr geübt sind, darin Sachen reinzuschmuggeln, aber um ehrlich zu sein, muss man nicht doch irgendwie sagen, der Ordnerdienst, der Verein sollte langsam auch wissen, wie das funktioniert, weil es ist eben nicht das erste Mal, dass es derartige Eskalationen gibt, vielleicht nicht so schlimm, Gott sei Dank in der Regel, aber dass diese Dinge passieren, das kennen wir und wissen wir ja alle.
Ja, das sind im Falle des Hütteldorfer Auswärtssektors, ich glaube, knapp 1500 Leute, die in kurzer Zeit quasi da hinein wollen. Das sind auf der anderen Seite relativ schlecht bezahlte Ordner, wo die Motivation vielleicht da dann irgendwie das letzte Winkel auch noch zu durchsuchen überschaubar ist. Also ich glaube, ganz so einfach ist es nicht.
Was passiert denn jetzt mit diesen Personen? Gibt es da Gesichtserkennung? Dürfen die denn nicht mehr in das Stadion rein? Lassen wir mal das ganze Strafrechtliche, lassen wir jetzt mal außen vor und die Anzeigen, die es gegeben hat. Aber rein, wie kann man sich das vorstellen? Kommen die in 2 Wochen gibt es das nächste Heimspiel, das ich weiß. Können die dann wieder ganz normal ins Stadion kommen?
Rapid spielt sogar schon nächste Woche. Schon diese Woche. Und ja, also es gibt sehr viele Überwachungskameras im Stadion, es gibt sehr viele Videoaufnahmen, die werden jetzt alle ausgewertet werden. Es geht nicht so schnell, also dass man da irgendwie schon nächste Woche zu einem Urteil kommt, halte ich für nicht wahrscheinlich. Aber die Leute, die man da ausforschen wird, die werden so schnell nicht mehr ins Stadion kommen, davon gehe ich zumindest aus.
Aber ganz generell, wie problematisch ist denn auch eigentlich dieses Verhältnis zwischen so radikalen Fangruppen und dem Verein? Weil am Ende braucht ein Verein ja natürlich seine Fans, die da mit vollem Herzblut hinter einem stehen, aber eben keine prügelnden Fans. Mhm. Also wie schwer ist da die Gratwanderung?
Ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig zu differenzieren. Also Kai, die große Fangruppe der Wiener Austria, hat heute auch in einem Statement klargestellt, sie wollen keine Böller mehr, sie wollen das nicht mehr und sie werden das in Zukunft unterbinden. Also es ist ja auch in diesen, unter Anführungszeichen, radikalen Fangruppen, ist ja das auch nicht Konsens, was da passiert ist. Also ich glaube, das sind in diesen organisierten Fangruppen dann noch einmal gewisse Untergruppen, die dann wirklich so viel Lust an Gewalt haben, wie das da man beobachten konnte. Aber ja, das Verhältnis ist schwierig. Ich glaube auch der Dialog zwischen Vereinen und diesen Fans ist nicht immer leicht. Also es ist auch eine Gruppe, die, glaube ich, tatsächlich sehr schwer zu regulieren oder zu fassen
ist. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Ist das jetzt eine neue Qualität, die das erreicht hat? Oder hat es das, so wie viele auch sagen, das hat es schon immer gegeben, das war in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern Jahren nicht anders? Ist das einfach more of the same, was wir da erlebt haben, in einer etwas extremeren Situation? Oder hat es das immer schon gegeben?
Ich glaube, es hat es immer schon gegeben. Also 1990 ist in der Linzer Altstadt ein Polizist von einem Hooligan erschlagen worden. Mhm. So, also da sind wir noch nicht. Ich glaube natürlich, dass im Stadion, das ist selten, es ist ein Spiel, das vielfach übertragen wurde, das macht es alles auch noch einmal angreifbarer. Ich glaube, und durch diese Videos, die es früher nicht gegeben hätte, teilt sich das halt dann irgendwie tausendfach. Das hat sicher eine neue Qualität. Die Gewalt selbst, so verurteilenswert die ist, der würde ich keine neue Qualität attestieren.
Ganz kurz nur dazu, wie macht das eigentlich andere Länder? Wie kommen da andere Länder durch? Oder ist das kein typisch österreichisches Problem, Nein. Gewalt am Fußballplatz? Wie gibt es das in anderen Ländern? Gibt es da Vorbildfunktionen, wo man sagen kann, so könnte man das machen, dass man vielleicht auch wieder mit Familien ohne schlechten Gewissen da ins Stadion gehen kann?
Ja, ich meine, ich glaube, es funktioniert in vielen anderen Ländern noch viel schlechter als bei uns. Da ist das Gewaltproblem noch einmal größer. Es gibt in Deutschland, würde ich sagen, ein durchaus vorbildhaftes sozialarbeiterisches Konzept, das man sich anschauen könnte und prüfen könnte, wo man weniger auf Repression setzt, sondern eher schaut, wie bringt man diese Leute, diese organisierten Fans in Dialog. Ich glaube, da kann man sich inspirieren lassen. In Griechenland ist es aber zum Beispiel Usus, dass keine Auswärtsfans mehr zu Partien kommen können. Das ist eine Lösung, die ich nicht befürworten würde, aber die jetzt sicherlich auch geprüft wird.
Wir haben jetzt gerade ein bisschen auch über die Fans gesprochen oder auch über eine Lösung, die dann die Vereine treffen würde, eben keine Außenfans, also in dem Fall wäre das eben gestern die Austria gewesen, zuzulassen, sondern nur die Heimfans, gestern eben die Rapid-Fans. Aber ganz generell, womit müssen denn die Vereine jetzt rechnen, wenn so eine Eskalation ist? Was erwarten Sie denn da jetzt, was da auf die Vereine an Strafen auch zukommen könnte?
Noch sind die nicht ausgesprochen.
Die Bundesliga wartet noch auf die Anzeige und wird dann Stellungnahmen einholen. Also sicher davon ausgehen kann man, dass der SK Rapid zumindest einen Punkt abgezogen bekommt. Verein war auf Bewährung. Dazu kommt sicher saftige Geldstrafen, die sich sicher im sechsstelligen Bereich abspielen, also die schmerzhaft sind. Und Sektorsperren oder vielleicht sogar Geisterspiele. Also dass man sagt, für 1, 2, 3 Partien dürfen entweder keine Heim, also muss der Stehplatz geschlossen bleiben oder gar das ganze Stadion. Das sind alles Sachen, die Bundesliga prüft, die sie aber erst frühestens nächste Woche dann zu besprechen beginnen.
Die Frage, ob das dann genug Anreiz bietet, um tatsächlich als Verein auch gegen derartige Fans vorzugehen. Moritz Ablinger war das. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Danke für den Besuch. Und wechseln wir das Thema, kommen wir zur Politik, zur Nationalratswahl. Am Sonntag ist es ja soweit, da wird ein neuer Nationalrat gewählt. Gestern gab es bei uns ja auf Puls 24 die große Elefantenrunde, gemeinsam veranstaltet mit der Kronenzeitung. Ursprünglich wollten da alle Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin kommen. Herbert Kickler hat dann am Ende gefehlt.
Schauen wir da kurz ein an, wie diese Elefantenrunde auch begonnen hat.
Wie Sie sehen, ist ein Pult hier leer, das Wasserglas ist voll. Es ist beides, Pult und Wasserglas, sind reserviert für FPÖ-Chef Herbert Kickl, den wir natürlich so wie die anderen Spitzenkandidaten vor Monaten eingeladen haben. Vergangenen Donnerstag wurde uns dann von FPÖ-Seite mitgeteilt, dass Herbert Kickl nicht an der Sendung teilnehmen wird. Unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass man ja auf FPÖ.tv und das unter Anführungszeichen sich ohne Zensur informieren könnte. Das könnte man umfangreich kommentieren oder einfach hier im Raum, im Studio stehen lassen.
Wir wollen uns gar nicht zu lang aufhalten mit dem Abwesenden. Daher nur so viel vorneweg. Zu den Vorwürfen seitens der FPÖ an Puls24 hat die Redaktion ein Statement verfasst. Das können Sie alle gerne nachlesen nach der Sendung auf puls24.at. Und ein allerletztes Mal die herzliche Einladung an den Herrn Kickl. Pult ist bereit, Wasserglas steht bereit. Wenn Sie spontan dazukommen wollen, wir sind bis 22.25 Uhr auf Sendung. Wir zahlen Ihnen auch gerne das Taxi.
Also das Fernbleiben von Herbert Kickl, dem Spitzenkandidaten der FPÖ, aber natürlich auch die Inhalte der gestrigen Elefantenrunde wollen wir jetzt besprechen. Und dazu ist jetzt bei uns die Puls24-Info-Chefin Corinne Melbourne.
Schönen guten Abend.
Wir haben es gesehen, wir hätten sogar das Taxi dann gestern noch spontan gezahlt.
Wahrscheinlich ist es nicht am Taxipreis gelegen.
Wahrscheinlich lag nicht.
Die Kosten haben wir uns erspart.
Wahrscheinlich lag es nicht am Taxipreis. Ganz im Gegenteil, die FPÖ hat ja relativ deutlich auch Vorwürfe gegen Puls24 gerichtet. Was ist da denn alles im Vorfeld passiert?
Die Absage kam so ein paar Tage vor der Elefantenrunde, mit einer Reihe von Gründen, die eigentlich für uns jetzt nicht nachvollziehbar waren. Also eine Begründung war, dass in der Hochwassersondersendung an diesem Sonntag, wo das große Hochwasser war und wo wir, glaube ich, 12 oder 14 Stunden durchberichtet waren, dass da die Umwelt- und Klimaministerin, die auch für Hochwasserschutz zuständig ist, im Studio war. Das hat die FPÖ so ausgelegt, als hätten wir das extra gemacht, um der FPÖ zu schaden, was natürlich nicht stimmt, sondern es ist die zuständige Ministerin. Dazu kommt noch, an dem Tag wäre eigentlich Duellabend gewesen und wir haben allen Duellanten, inklusive dem Herrn Hafenecker von der FPÖ, gesagt, sie können gerne ins Studio kommen, beziehungsweise auch sich per Skype zuschalten, wenn sie in Hochwasserregionen sind, und ihre Gedanken zu der Hochwasserlage teilen, aber wir machen keinen Duellabend an diesem Tag. Und das haben auch alle abgesagt, aus verständlichen Gründen. Die Umweltministerin haben wir eingeladen, in ihrer Funktion als Ministerin auch. Hafenecker hat auch gesagt, es wäre auch eine Stunde Interview gewesen, aber das waren ganz normal, es waren 13 Minuten, ich habe es jetzt nachgeschaut. Und die zweite Begründung war auch so ein bisschen seltsam. Wir hatten einen Duellabend am Sonntag davor und alle Parteien hatten die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen verschiedene Kandidaten zu schicken. Die Neos haben das gemacht, die FPÖ nicht. Die FPÖ wertet das jetzt als faul, dass ihr Kandidat mit zwei verschiedenen Neos-Kandidaten diskutieren musste. Und sagt, dass wir ihr damit schaden hätte wollen, aber das stimmt nicht. Sie hatten auch die Möglichkeit gehabt, verschiedene Kandidaten, verschiedene Personen ins Rennen zu schicken.
Fakt ist, Herbert Kickl war gestern dann schlussendlich nicht da. bei der Duellrunde, Taxi hin oder her, Wasserglas hin oder her, aber ganz so unwichtig war diese Elefantenrunde für ihn nicht, auch was die Zahlen der Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft.
Ja, wir hatten sehr, sehr viele Zuseherinnen und Zuseher, nämlich 1,1 Millionen, die gestern zugesehen haben, und interessanterweise haben in der Umfrage, die wir während der Sendung ja laufen haben, auch die FPÖ-Wähler, das sagt man am Anfang, wenn man teilnimmt, so wen man wählen würde am nächsten Sonntag, und die FPÖ-Wähler und Wählerinnen fanden die Debatte sehr positiv und deren guter Response auf die Kandidaten und die Kandidatin haben sich dann eben aufgeteilt natürlich. Und bei der FPÖ hat Beate Meinl-Reisinger gut abgeschnitten, neben Karl Nehammer, habe ich gesehen.
Gut, die hat auch das Plakat der FPÖ. Ja.
Das stimmt, sie hat auch das Plakat der FPÖ gewählt.
Aber also die Quoten waren gut, also über eine Million, das sind die kumulierten Zahlen, dass ich es rausbekomme.
Sozusagen genau, 1,1 Millionen waren dabei und dazu kommen noch die online über Join geschaut haben, nochmal 30.000. Aber vielleicht nochmal zu den Gründen, es liegt schon was drunter noch und das hat auch die FPÖ gesagt. Sie hat uns auch unter Anführungszeichen vorgeworfen, dass wir die Nachhaltigkeitsziele der UNO immer wieder zum Thema machen. Das sind Ziele wie kein Hunger, keine Armut oder Gleichstellung der Geschlechter oder Wohlstand und gutes Gesundheitssystem und Bildung für alle. Also schwierig zu wissen, was man dagegen haben könnte. Aber ein Thema, das die FPÖ immer wieder aufbringt und versucht, da Medien in diese Richtung zu drehen, als würden sie eine bestimmte, Sie sagen so globalistische Agenda verfolgen. Das weisen wir auch von uns. Wir berichten über diese Ziele natürlich, weil sie wichtige Ziele sind.
Medien und natürlich eine ganz große Systemkritik, mit der die FPÖ im Wahlkampf immer wieder punkten möchte. Jetzt vielleicht so einen Schritt auf einer Metaebene gehend. Jetzt haben wir nicht einmal mehr eigentlich, weil heute ist Montag, eine Woche bis zur Wahl am kommenden Sonntag. Was steckt denn da möglicherweise auch für politisches Kalkül dahinter, wenn man sagt jetzt, einige ausgewählte Termine einfach ab, weil das betrifft ja tatsächlich auch nicht nur unseren Sender.
Nein, das betrifft nicht nur uns, auch zum Beispiel das Interview im 1-Mittagsjournal hat Herbert Kickl abgesagt, nicht, aber das sind wir drei Wecker. Also er ist da sehr selektiv, manchen Medien hat er schon sehr lange kein Interview gegeben, ausländischen Journalisten auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, es könnte daran liegen, wir sind sehr knapp vor der Wahl, die Konjunktur für die FPÖ ist themenmäßig jetzt mit dem Hochwasser ein bisschen schlechter geworden, als sie vorher schon war. Und man möchte vermeiden, Fehler zu machen, öffentlich. Herbert Kickl hat eine sehr kontrollierte Kommunikationsstrategie, setzt sehr, sehr stark auf seine eigenen Kanäle, also auf die eigenen Medien und auf die eigenen Social-Media-Plattformen, wo auch niemand unangenehm nachfragen oder reinreden kann. Und versucht alles, wo er auf andere trifft oder wo es kritische Fragen gibt, möglichst zu minimieren. Das zieht sich jetzt schon länger hin. Und das ist jetzt in den Tagen vor der Wahl offenbar auch besonders wichtig für Sie. Das heißt, Sie machen jetzt von den Konfrontationen auch nur diese ganz großen im ORF.
wo sozusagen wo sie dabei sind.
Schauen genau, wir gerade auf Join zu sehen auch.
Und auf Join, genau, auf Join natürlich auch zu sehen. Ja. Schauen wir nach Deutschland. Da hat die Schwesternpartei, glaube ich, kann man sagen, von der FPÖ gestern bei der Wahl in Brandenburg, also die AfD, Platz 2 geholt. Und danach hat es bei der Wahlparty folgende Gesänge gegeben. Hören wir da kurz bitte rein. Also, hören wir da, wir schieben sie alle ab.
Das ist ein Song, den sich die AfD von einer künstlichen Intelligenz schreiben hat lassen.
Aber was kann man aus solchen Situationen, aus solchen Gesängen auch sehen? Werden die Parteien einfach immer radikaler?
Ja, also es wird radikaler und es wird offener ausgesprochen, wofür die Parteien eigentlich schon die ganze Zeit gestanden sind. Ich glaube, einerseits liegt es daran, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung groß ist und dass es eine Sehnsucht gibt nach solchen Parteien. Deswegen haben sie auch so gute Wahlerfolge. Das hat man jetzt in Brandenburg gesehen, wird man auch nächsten Sonntag sehen bei uns. In Deutschland war es ja so, dass bis dahin die Konservativen, bis die AfD aufgetaucht ist, gesagt haben, wir decken alles ab bis ganz nach rechts. Und danach gab es eigentlich nur mehr wirklich so Splittergruppen. Da ist die AfD jetzt hineingegangen. Die FPÖ macht das ja schon viel, viel länger. Andererseits ist die gesamte Medienlandschaft mit Social Media begünstigt Radikalisierung, weil alles, was wütend macht, was stark emotionalisiert, wird mehr geklickt, verbreitet sich mehr, wird weitergeschickt. Dazu kommt noch, dass die AfD sehr stark auch so dieselben narrative Geschichten, halb erfundene Geschichten teilweise auch verbreitet, die von russischer Propaganda verbreitet werden. Das heißt, sie sind da im gleichen Narrativ drinnen, in den gleichen Erzählungen. Das sind sie natürlich auch. Aber insgesamt, also das sind nicht die einzigen Gründe, sondern es ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, gerade in so Abwanderungsgebieten, wie es am Land im ehemaligen Osten, also jetzt im Osten Deutschlands so ist, oder auch in Österreich am Land, da ist die Unzufriedenheit groß und diese Position im Land von der Bevölkerung geteilt. Das ist Demokratie. Deswegen wählt man die dann, ja.
Du hast das gerade gesagt, Parteien trauen sich natürlich Sachen offener auch anzusprechen, die sie früher vielleicht nicht ganz so offen in einem Interview gesagt hätten. Und zwar eben auch, weil die Bevölkerung diese Meinungen oft teilt. Merkt man da auch ein bisschen eine Abstumpfung vielleicht, dass die Wählerinnen und Wähler viele Sachen, wo man früher noch einen Aufschrei gehabt hätte, jetzt gar nicht mehr so ernst nehmen, sagen wir mal?
Ich glaube, dass es früher auch schon viele Wählerinnen und Wähler gegeben hat, die das geteilt haben, die das auch mitgesungen hätten. Aber es gab einen anderen Diskurs. Jetzt ist es so, dass wir sehr getrennte Diskurse haben. Das heißt, wer mal in den Kommunikationskanälen der AfD drinnen ist, in den Telegram-Gruppen und den Social-Media-Kanälen, den Newslettern, der sieht die Welt aus dieser Perspektive und hört vielleicht auch gar nicht das andere. Wenn er was hört, dann hört das mit dieser Brille, die die AfD und ja auch die FPÖ immer gleich mitgeben. Alles, was die anderen sagen, das ist das System, gegen das wir kämpfen. Das heißt, es wird auch gleich eingeordnet quasi und das macht es natürlich wesentlich leichter als früher so offen zu sein. Und dazu kommen die Identitären, also quasi eine Vorfeldgruppe, eine Rechte, die sehr, sehr radikale Positionen ausgesprochen hat, auf die Straße getragen hat, auf Plakate geschrieben hat, die vorher nicht da war. Und wo es dann auch leichter ist als politische Partei, ein bisschen weniger radikal, aber viel radikaler als früher so aufzutreten.
Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zurückkommen, eben zu der Elefantenrunde gestern. Ein großes Thema war da natürlich auch das Hochwasser. Das hat einfach alles dominiert da in den letzten Tagen. Und hören wir uns ganz kurz an, was der ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer gesagt hat. Über die Hilfen wurde da diskutiert. Hören wir rein.
Wie es dann weitergeht, das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine Frage, die wir diskutieren sollten, wie wir Anspruchshöhen generell sozusagen bundesweit neu denken können oder müssen. Das aber liegt tatsächlich in der Verantwortung der Bundesländer. Da ist es wichtig, dass die Landeshauptleute, die Landeshauptfrau gemeinsam zu einem Vorschlag, zu einer Lösung kommen. Wir als Bund, als Bundesregierung haben unsere Verantwortung wahrgenommen, haben die Geldmittel zur Verfügung gestellt, damit tatsächlich den Menschen geholfen werden kann.
Also im Prinzip ist es da eben um diese Ersatzraten gegangen, ja, die man da bekommt, wenn eben das ganze Hab und Gut eigentlich einfach vom Hochwasser weggespült wurde. Aber ganz prinzipiell kommen wir eben auf diese politische Ebene. Hat das Hochwasser den Wahlkampf so stark beeinflusst? Gibt es sozusagen einen Vor-Hochwasser-Wahlkampf und einen danach?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube auch nicht, dass sich in der Reihung der Parteien, wie wir sie jetzt in den Umfragen sehen, wirklich etwas ändern wird. Das wäre eine große Überraschung, wenn es so ist. Aber man merkt einfach, dass Karl Nehammer als Bundeskanzler unfassbar viel präsenter ist als alle anderen. Besonders die Kleinparteien, die kommen kaum vor, Grüne und Neos auch nicht so sehr, die Grünen vielleicht noch eher, weil sie in der Regierung sind. Die FPÖ ist ein bisschen untergegangen und die Bundeskanzlerpartei, die auch Landeshauptleutepartei, die steht jetzt da und sagt, wir bringen euch das Geld. Das ist natürlich eine ein riesiger Vorteil im Wahlkampf, auch wenn das niemand jetzt so aussprechen will. Und alle dafür sind natürlich, dass den Leuten geholfen wird, deren Hab und Gut weggeschwemmt worden ist jetzt.
Aber da können wir uns auch gleich anschauen. Es gibt nämlich eine ganz aktuelle Sonntagsfrage, also die Frage, wen würden Sie wählen, wenn Wahltag wäre? Und da sehen wir tatsächlich, wie sich die Stimmen ein bisschen entwickelt haben. Also die FPÖ führt noch immer, und die FPÖ führt ja seit einem Dreivierteljahr in Wahrheit die Umfragen an mit 27,2%. Die ÖVP liegt dahinter bei 24,7%. Hat, man sieht das Minus, aber das Minus geht natürlich zur letzten Wahl, dass die Zuseherinnen und Zuseher da eingeblendet sind. Die ÖVP hat ja tatsächlich auch wieder zugelegt in den letzten Wochen. Danach SPÖ, Grüne, NEOS, KPÖ, Bierpartei in den Zahlen. Aber wenn wir uns das jetzt so anschauen, ÖVP und FPÖ, das liegt ja eigentlich auch innerhalb der Schwankungsbreite noch. Also was kann da alles noch passieren?
Das liegt innerhalb der Schwankungsbreiten, aber das ist schon so ausgerechnet, dass es Referenz nimmt auf andere Umfragen, auf wie sehr man Leuten zutraut, sich zu deklarieren, auch wenn sie wählen. Das heißt also, man kann schon darauf vertrauen, dass die Meinungsforscher so ungefähr die Reihenfolge hinbekommen. Das haben sie das letzte Mal auch geschafft. Aber es ist schon wesentlich knapper geworden. Das ist auch das, was die ÖVP ihren Funktionären und Funktionärinnen sagt. Sie sagt, Trends, Leute, es kann sich noch was ausgehen.
Zu mobilisieren.
Genau. Sehr wichtig für die ÖVP zu mobilisieren. Aber dieser erste Platz der FPÖ, das sind trotzdem noch 2,5 Prozentpunkte Abstand in dieser Umfrage. Es kann knapper werden, als es vor dem Hochwasser war. Ich glaube aber nicht, dass das Hochwasser alles komplett umdreht, weil sehr, sehr viele Themen hat die FPÖ ein Alleinstellungsmerkmal. Also das ist das Thema Neutralität, Russland, Ukraine, das sind sie als einzige auf dieser Seite, das Thema Klima, das Thema auch Gendern und so weiter.
Migration.
Und das ist Migration, sagen alle das Gleiche, aber da haben sie die höchste Glaubwürdigkeit.
Aber sie haben sich am meisten profiliert, genau.
Ja, genau, aber da ist nicht so, dass die ÖVP was anderes sagen würde. Wirtschaftsprogramm ist auch sehr ähnlich. Interessant wird es, wenn diese ganzen Kleinparteien nicht reinkommen, das heißt, wenn die Bierpartei, die KPÖ, die Madeleine Petrovic und so weiter, wenn die alle nicht reinkommen, dann genügen am Wahlabend dann wahrscheinlich 46%, um eine nächste Regierung zu bilden, für eine Mehrheit, eine Mandatsmehrheit, weil diese Stimmen aufgeteilt werden auf Mandate. Mandate werden billiger und das wird dann interessant, was es für Regierungsoptionen gibt.
Corinna, ganz herzlichen Dank für deine Analyse sozusagen der momentanen Situation in der Innenpolitik. Ganz klar, wir berichten am Wahlsonntag natürlich ausführlich von der Nationalratswahl.
Die längste Wahlsendung aller Zeiten.
Die längste Wahlsendung aller Zeiten. Sie sind bei uns dann natürlich bestens aufgehoben hier auf Puls 24. Corinna, ganz herzlichen Dank
für deine Einladung. Danke für die Einladung.
Ja, und gleich haben wir noch einen Überblick über die restlichen wichtigen Themen des Tages und da geben wir Ihnen für die Pause eine Schätzfrage mit.
Wie viel, glauben Sie, ist ein 7-fach-Jackpot wert? Den hat nämlich eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wir wissen es nicht, aus der Steiermark jetzt beim Lottospielen abgeräumt. Falls er oder sie nicht abholt, dann ist noch nichts passiert. Die Details zu der Geschichte, die gibt es in wenigen Minuten bei Beide Seiten live hier bei uns. Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Beide Seiten live, heute am Montag, den 23. September 2024. Und was heute alles noch wichtig war, das besprechen wir jetzt bei der Tag mit Kollegin Alexandra Nüdler. Hallo, schönen guten Abend, Alex.
Einen schönen Abend, ich freue mich.
Hallo, Alex. Das ganz große Thema, leider kein besonders erfreuliches, ist ja seit über einer Woche das massive Hochwasser, die Hochwasserkatastrophe vor allem, aber nicht nur in Niederösterreich und die Schäden, die damit in Verbindung stehen. Und da gibt es ganz massive Schäden, gerade auch bei der ÖBB im Zugverkehr.
Ja.
Was ist da los?
Ja, die Zugverbindungen, die hat es enorm getroffen. Es war ein Jahrhunderthochwasser, das einen Jahrhundertschaden hinterlassen hat. Das sind die ja doch relativ drastischen Worte von Seiten des ÖBB-Vorstands, die wir da heute gehört haben. Die Schadenshöhe, die wird aktuell immer noch geschätzt, denn diese Erhebungen, wie groß der Schaden tatsächlich ist, das dauert natürlich noch an. Also da hat man gerade erst am Wochenende beginnen können, das abzuschätzen. Es war am Wochenende und auch heute noch teilweise unter Wasser. Also da wird immer noch abgepumpt. Und wie du sagst, es ist eigentlich schon über eine Woche her, dass die Regenmassen gekommen sind. Und schätzungsweise geht es da um einen dreistelligen Millionenbetrag. Das sagt heute der ÖBB-Vorstand.
Dreistelliger Millionenbetrag, das muss auch die ÖBB mal stemmen. Da wird noch die Diskussion sein, wer da was oder wie viel dann vielleicht übernimmt oder auch geholfen wird, dann vielleicht von Startseite. Die Vorständin Judith Engel von der ÖBB Infrastruktur AG, die hat heute auch etwas dazu gesagt.
Der Bahnhof-Tulnerfeld und der Tunnel Atzenbruck sind besonders getroffen von den Überflutungen. Es stand hier das Wasser sowohl im Tunnel als auch im Bahnhof-Tulnerfeld selbst bis zu einem Meter hoch. Es sind dort ebenfalls die elektrischen Anlagen geflutet worden und zerstört.
Alex, was heißt denn das alles fürs Streckennetz von der Westbahnstrecke? Wie schaut es da jetzt aus?
Ja, wirklich nicht gut. Also alle Pendlerinnen und Pendler, die unterwegs sind von zwischen St. Pölten und Wien, also die müssen da in den nächsten Wochen und Monaten, genau, wir sehen es auf der Grafik, wirklich ein bisschen umsatteln. Also zwischen St. Pölten und Wien ist diese neue Westbahnstrecke eigentlich komplett gesperrt. In der Zwischenzeit fährt die sogenannte alte Strecke. Aktuell ist das allerdings eingleisig und dementsprechend
braucht man viel Geduld.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Pendlerstrecke für unglaublich viele
Leute. Es ist eine wahnsinnig wichtige Pendlerstrecke an einem normalen Tag. Also jetzt bei dieser neuen Strecke, die aktuell komplett brach fällt, fahren 550 Personen und Güterzüge, also täglich. Und aktuell ist da zurückgeschraubt worden auf 150 Verbindungen pro Tag. Und das inkludiert aber Güterzüge und eben Personenzüge. Also das ist wirklich schwierig für alle Pendlerinnen und Pendler. Es gibt zumindest ab 10. Oktober, ist jetzt einmal gesagt worden, eine kleine Aufstockung auf 300 Verbindungen pro Tag, weil da schaut man, dass man diese alte Strecke, die eben eingleisig ist, zumindest einmal jetzt kurzfristig zweigleisig macht, weil auch da gibt es noch Probleme mit Vermurrungen. Also da sind die Arbeiten in vollem Gange.
Wir hatten heute hier auf Sendung schon immer wieder das Thema, die Kosten, die übernommen werden, zu was für einen Prozentsatz dann eben auch immer bei Privatpersonen, aber auch bei Firmen, wenn es da sozusagen Hochwasserschäden gegeben hat, jetzt mal abgesehen von den ÖBB. Sagen uns noch ganz kurz, läuft denn das ganz genau ab? Wie lange habe ich da, um ganz einfach einzumelden, was bei mir zu Hause kaputt ist, ja. was da die Kosten sind?
Ja, so viel Zeit bleibt den Betroffenen da gar nicht. Zwischen 2 und 6 Monate hat man da Zeit, um das einzumelden. Das ist auch wieder je nach Bundesland unterschiedlich. Wie du gesagt hast, da gibt es eigentlich 9 unterschiedliche Regelungen, aber trotzdem, da muss man schnell sein, damit man eben sozusagen was vom Geld
bekommt. Wir wissen, was kaputt ist. Oder?
Man muss das eben auch mit einem Gutachter, also man muss das Ganze dokumentieren, man muss das mit den Versicherungen gegenchecken und dann eben auch der jeweiligen Gemeinde melden, damit diese Daten tatsächlich aufgenommen werden. Es ist ja eine Beihilfe und kein Rechtsanspruch.
Also auf jeden Fall der Tipp, ganz viel dokumentieren, rechtzeitig einmelden, auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit ist.
Dokumentieren.
Aber ein halbes Jahr, also das kann man mitnehmen in 6 Monate.
In Niederösterreich vor allem.
Genau.
Wir schauen nach Kärnten. Da gibt es eine Geschichte, die jetzt nicht unbedingt so geschmackig daherkommt.
Nein, Kärnten hat schon seit Mittwoch ein ordentliches Problem, was das Trinkwasser angeht. Konkret geht es da um Klagenfurt, sogenannte Enterokokken sind da gefunden worden im Trinkwasser. Was ist das? Ich sehe schon, denke ich,
dass ich jedenfalls eine Rechnung habe, dass man nicht trinken möchte.
Das hört sich nicht gut an.
Auf keinen Fall. Enterokokken, das sind Bakterien, die zur normalen Dickdarmflora des Menschen gehören. Im Trinkwasser haben die natürlich absolut gar nichts zu suchen. Also an alle in Klagenfurt aktuell die Empfehlung, die ist aufrecht. Das Leitungswasser für mindestens 3 Minuten abkochen, zum Händewaschen oder so, da ist es in Ordnung. Aber alle, die gesundheitliche Probleme haben, allen voran auch bei Kindern, wenn sie jetzt in der Badewanne sind oder so, wird einfach empfohlen, also jetzt nicht das Wasser schlucken, also dass man da halt auf jeden Fall ein bisschen aufpasst. Und es gibt tatsächlich, hat sich die Stadt da auch was einfallen lassen, weil es gibt tatsächlich hier Trinkwasserknappheit. Es sind 8000 Liter Wasser bestellt worden und die werden verteilt. Es gibt Sonderlieferungen auch für den Supermarkt. Schulen werden beliefert, Kindergärten werden beliefert und es gibt auch eine offizielle Ausgabestelle. Und da sind natürlich doch einige hingegangen. Und wie es denen so geht, da haben wir uns ein bisschen umgehört heute.
Es ist eine Katastrophe, vor allem für alte Leute.
Für Mutter, Kind und Hund schauen wir jetzt an, natürlich für den Papa.
Meine Katze und ich leben alleine in einer Wohnung und da brauche ich das Wasser eben für meine Katze.
Ist irgendwie schon klar, was da die Ursache sein kann, wenn das in einer Landeshauptstadt passiert, dass das Grundwasser, das Trinkwasser verseucht ist?
Ja, da herrscht aktuell immer noch Rätselraten. Es ist offenbar wie die Suche nach der Nadel im Neuhaufen, so beschreiben es die Behörden aktuell. Klar ist, die Wassergewinnung, also die Bezugsquelle, das ist einmal fix, die ist frei von Bakterien. Im Verteilernetz ist also diese Verunreinigung gefunden worden und da ist jetzt also Ursachensuche einmal das Einzige, was hilft. Wie lange das dauert, ist unklar. Jedenfalls fährt man mal die Quelle hoch, das ist in Maria Rhein, und beginnt dann mal dort das Leitungssystem zu spülen. Also das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Für alle Bedürftige, die eben ein Problem haben, überhaupt zu Wasser zu kommen, gibt es auch eine Hotline. Wir werden die jetzt auch ganz kurz einblenden. Da kann man zwischen 8 und 15 Uhr anrufen und dann bekommt man Wasser kostenlos.
So eine wahnsinnige Geschichte, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Mut, nach nur zu hoffen für alle in Klagenfurt, dass das relativ schnell auch behoben wird. Für alle unsere Zuseherinnen und Zuseher haben wir eine positive Nachricht. Es gibt nämlich ein sehr positives Thema, einen Lottogewinn und zwar
endlich
nicht irgendeinen.
Ja, halt für einen oder eine. Schauen es wir mal. Ist nämlich tatsächlich noch nicht klar, wer, aber jetzt fangen wir mal mit der Summe an. Es geht um 11,1 Millionen Euro. Das ist jetzt nichts, würde ich mal sagen. Ganz im Gegenteil, es ist der zweithöchste Gewinn überhaupt, den es in der Geschichte der Lotterien gegeben hat. Also so ein zweistelliger Millionenbetrag. Auch den hat es nur 9-mal gegeben in der 38 Jahre langen Lotteriengeschichte. Noch ist aber nicht klar, wer es ist. Klar ist. Nein, noch nicht gemeldet.
Das heißt, sollten Sie Lotto gespielt haben in der Steiermark mit einem Quick-Tipp?
Das ist klar, in der Steiermark, genau das ist einmal klar. Aber Zeit ist genug, bis zu 3 Jahre darf sich der oder diejenige melden. Dann verfällt aber der Gewinn.
Dann braucht er das Geld gar nicht. 11 Millionen.
Hat sich oder er oder sie ist auf Urlaub.
Wow. Kommt man schön aber wahrscheinlich nicht 3 Jahre und wenn, dann kann er sich ja leisten, dass er die Ein letztes Thema haben wir allerdings noch und das ist eines der Top-Themen auf Puls24.at heute.
Ja, das ist eines der meistgeklickten Stories, die wir gesehen haben und es ist eine zuckersüße Fell-Story. Schauen wir uns gleich einmal den betroffenen Kater an. Ein junger Kater ist da eingesperrt gewesen und zwar in einem Auto in Wiener Neustadt. Am Sonntag ist dann um 10 Uhr morgens da eine Anzeige hereingetrudelt, dass sich
da sehen wir den Retter.
Dass sich der Kater in einem Auto, ja, der war gefangen und konnte nicht mehr weg. Offenbar im Motorraum ist uns da gesagt worden. Und da haben dann die Retter die Bodenabdeckung abgeschraubt und schon konnte er raus. Und ja, der Kater schaut ja super süß aus.
Aber er hat es überlebt.
Er hat es überlebt, es geht ihm gut, unverletzt, ist auch gemeldet worden und ist dann im Tierschutzhaus in Wiener Neustadt übergeben worden.
Die gute Nachricht zum Schluss des Tages, zum Glück. Was Schönes.
Ein Lottogewinn.
Ein Lottogewinn und eine gefundene Katze. Was will man mehr? Das ist ein perfektes Drehbuch. Alexander, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Wir sehen uns morgen wieder. Dann bringst du wieder die wichtigsten Themen des Tages mit. Und das war's für uns von heute hier bei Beide Seiten live. Und weiter geht's jetzt gleich mit Werner Secker und mit Wild umstritten.
Ja, mit Wild umstritten Werner Secker und mit 3 Gästen, nämlich Barbara Todt vom Falter, Karl Schlögl, ehemaliger Innenminister, und Matthias Winkler, der CEO von der Sacher-Gruppe. Wir freuen uns, wenn Sie morgen bei uns auch wieder dabei sind.
Schönen Abend, bis dann.